Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Joe Biden heißt der neue US-Präsident. Die Angst ist verflogen, das sagt der deutsch-amerikanische Schriftsteller und Theologe Paul Henry Campbell. Gleich werden wir hören, wie er einen Bogen schlägt von der Gegenwart zur Reformation, von den sozialen Medien zur Erfindung des Buchdrucks. Dann sprechen wir über eine Ödin von Horvath-Premiere am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und wir erinnern an den verstorbenen, so ungemein wichtigen und mutigen argentinischen Filmregisseur Fernando Solanas. Die Wahlen in den USA, Joe Biden ist der neue Präsident und Donald Trump, auch in der Defensive, ist er aggressiv und gießt rhetorisch Öl ins Feuer. Offen ist, ob Biden es gelingt, mit seiner ruhigen Art dieses Feuer schnell und eindeutig zu löschen. Was haben wir da in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt? Welche tektonischen Verschiebungen hat es gegeben jenseits von Donald Trump? Darüber möchte ich mit dem Schriftsteller und katholischen Theologen Paul Henry Campbell sprechen. 1982 wurde er in Boston geboren. Er hat klassische Philologie und katholische Theologie studiert. Er ist Mitglied der Jungen Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Und er ist jetzt aus Aschaffenburg zugeschaltet. Guten Abend, Herr Campbell.
Guten Abend.
Die Messe ist gelesen. Wie haben Sie die vergangenen Tage seit Ende der Wahl erlebt?
Ja, also meine Fingernägel sind relativ kurz geworden. Ich war natürlich schon nervös. Aber ich glaube, man kann jetzt einen Schritt zurückgehen, kann stolz sein und kann sagen, Amerika hat dem Faschismus eine Absage erteilt. Und zwar ohne, dass ein D-Day nötig war.
D-Day, also die Invasion in der Normandie.
Ja.
Was hat da jetzt besonders gut funktioniert aus Ihrer Sicht? Warum dieser Stolz?
Weil doch eigentlich viele Wahlleiter in vielen Bundesstaaten, wie zum Beispiel Wisconsin oder auch in Georgia, wo es ein Republikaner war, ja doch eigentlich darauf angelegt waren, eine faire Auszählung zu gewährleisten. Also ich denke mal, dass man die vielen demokratischen Institutionen, die quasi für die Basis einer Wahl notwendig sind, dass die gehalten haben und dass auch die in ihrer Integrität da waren.
Ein Drittel der Amerikaner haben in einer Umfrage angegeben, dass ihr Glaube ihre Wahlentscheidung beeinflusse. Lassen Sie uns also vielleicht über die Kirchen in den USA mal sprechen, Herr Campbell. Viel haben wir gehört über die Rolle der Evangelikalen, die politische Vereinnahmung dieser Evangelikalen. Welche Rolle hat denn bei der Wahlentscheidung der politische Katholizismus gespielt? Es gibt ja etwa 50 Millionen Katholiken in den USA.
Ja, ich denke mal, man muss schon sagen, dass der Katholizismus in Amerika schon sehr unterschiedlich und sehr divers ist, ne? Das ist sicherlich ein Sieg für den liberalen Katholizismus in Amerika. Dafür stehen Politiker wie Nancy Pelosi, aber auch der Gouverneur von New York, also Andrew Cuomo, aber auch öffentliche Persönlichkeiten wie der Comedian Stephen Colbert. Und diese Form wird gewonnen und die anderen Strömungen, die einfach nur eine Funktion der nackten Macht geworden sind, die mussten jetzt eine Niederlage einstecken.
Biden ist ja auch Katholik. Hat man das irgendwie gemerkt im Wahlkampf? Merkt man das in der ganzen Art, wie er redet, wie er denkt, wie er handelt?
Naja, er ist sicherlich nicht einer von diesen Katholiken, die ihre Religion wirklich raushängen lassen. Mhm. Ne? Aber an wesentlichen Elementen merkt man es vielleicht schon. Also vielleicht seine Bereitschaft, empathisch an Themen heranzugehen. Auch seine Sensibilität für Religion insgesamt. Egal in welche religiöse Richtung, dass er ein Verständnis dafür hat und auch das zu schätzen weiß, da merkt man vielleicht doch schon, dass er ein religiöser Mensch ist.
Aber man kann nicht sagen, dass er besonders die Katholiken angesprochen hat. Also wenn man zum Beispiel an die Latinos denkt, das ist ja doch, glaube ich, auch ein überraschendes Ergebnis dieser Wahl, dass viele Latinos, katholische Latinos, John Biden nicht gewählt haben.
Ja, ich glaube, man darf vielleicht nicht denken, dass nur weil sie Latinos sind, dass ihnen vielleicht auch dann die Religion an allererster Stelle ein wichtiges Anliegen ist. Also zum Beispiel die Kubaner in Florida sind sicherlich auch davon geprägt, dass sie eben ein kommunistisches Regime erlebt haben. Und dann kommen diese Propaganda vom Sozialismus, also die Donald Trump quasi versucht hat, den Demokraten aufzudrücken, natürlich, glaube ich, nicht so gelegen. Und andere Latinos, die sind vielleicht eher konservative Katholiken, die auch die Abtreibungsfrage für sich als eine sehr wichtige Frage einstufen und deshalb eben auch wiederum diese Rhetorik und dieses Beharren, dass alle religiösen Fragen nur an dieser einen Frage entschieden werden, die Republikanische Partei für sich reklamiert hat, dass sie auch dafür eben empfänglich sind.
Jetzt hat ja Barack Obama schon sehr virtuos mit den Medien gespielt, mit den sozialen Medien auch. Trump, wir wissen es, hat getwittert. Also die Frage natürlich nach der Rolle der Medien in den letzten Jahren insgesamt, Herr Campbell.
Ja, also in den letzten 10 bis 15 Jahren haben wir, wie soll ich sagen, eine Art einen Wandel in der Gefühlsprägung der Welt erlebt. Ja? Also die sozialen Medien haben das mit hervorgebracht. Und vielleicht sind wir auch in einer Zeit, die ähnlich ist wie die Zeit vor der Reformation, also als der Buchdruck erfunden wurde. Und eine Zeit, in der nicht nur die Aufklärung sich gemehrt hat, eben, sondern auch die Propaganda, also durch Flugschriften und durch Bilder und so weiter. Und Demokratien müssen dazu sich erst verhalten lernen. Und das erleben wir gerade.
Gefühlsprägung der Welt, sagen Sie also, das ist ein Mentalitätswandel, den Sie da ausmachen?
Ja, ein Mentalitätswandel, auch der Zugang zur Wirklichkeit und auch ein Zugang zur Öffentlichkeit. Also wenn der Smartphone das Fenster ist, durch das ich die Welt betrachte und mit der Welt interagiere, da mache ich andere Erfahrungen, die ich vielleicht noch vor 30 Jahren gemacht hätte. Und wir müssen uns quasi kollektiv oder als Weltöffentlichkeit gewissermaßen daran erstmal gewöhnen. Und das ist natürlich, wie auch die Erfindung des Buchdrucks, zu einer intellektuellen, gefühlsmäßigen Umwälzung führt. Das liegt, glaube ich, auf der Hand.
Aber schon ein gewagter Vergleich, die Reformation in Bezug zu setzen zu den Vorgängen, die jetzt durch die Digitalisierung, durch die sozialen Medien entstehen. Die Bücher, die waren ja sozusagen als Mittel der Aufklärung auch gedacht. Würden Sie diese Aufgabe auch den sozialen Medien zuschreiben?
Naja, sie sollen doch in ihrer idealen Weise dazu führen, dass wir alle mehr miteinander kommunizieren können. Und die Erfindung des Buchdrucks führte ja dazu, damit mehr Traktate ausgetauscht werden konnten, dass mehr Gelerntes ausgetauscht werden konnte und mehr gelernt werden konnte und niedergeschrieben werden konnte. Es führte aber auch dazu, dass sich die Anzahl der Flugschriften und der Propagandabilder unheimlich erhöht hat. Und ich glaube, die sozialen Medien bringen so etwas in einer sehr ähnlichen Weise hervor, dass sie eben die Form, wie wir unsere Wirklichkeit erleben, in Bildern, in Sprache, in Personen, wirklich fundamental verändern.
Herr Kempel, Sie sind Schriftsteller, Lyriker. Ihr Band Nach den Narkosen wurde mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Lyrik heißt ja verdichten, reduzieren, intensivieren. Können Sie denn die unentwegt laute, lärmige, unreflektierte Sprache, wie wir sie jetzt im US-Wahlkampf gehört haben, irgendwie wegfiltern? Drücken Sie da manchmal so auf so eine Stopptaste?
Ja, sicher. Also ich denke, man darf sich von dem Lärm nicht zu sehr beeindrucken lassen. Ne? Also denken Sie doch mal an die ganz vielen Skandale, die wir noch vor 4 Jahren besprochen haben. Man erinnert sich fast nicht mehr daran. Ja? Also Scaramucci, erinnert sich noch jemand an Scaramucci? Also alle diese Anzahl, diese Fülle an Skandalen, das sind dann eigentlich doch letztendlich nur Fünkchen. Und wenn man einen Schritt zurücknimmt und diesen Lärm sich davon nicht beeindrucken lässt, dann kann man wirklich vielleicht das Wesentliche sehen und kann sehen, dass jetzt wirklich vielleicht ein Anfang da ist, der eben zu der Neubegründung von Demokratie, die jede Generation machen muss, diesen Anfang legt.
Am Ende dieses Tages, am Ende dieser Woche, sind Sie zufrieden? Sind Sie optimistisch, Herr Kempel?
Ja, ich bin sehr optimistisch und ich habe auch, glaube ich, diese Angst, die ich noch vielleicht vor 48 Stunden hatte, die ist wie verflogen. Also wenn ich sehe, wie die Menschen jetzt auf der Straße in Washington und in Philadelphia und sonst irgendwo sind und sich tatsächlich freuen und man merkt, es fängt ein neues Kapitel an und wir sind jetzt wirklich bis zum 20. Januar in der Zeit, wissen Sie, bei einem Roman, wenn da ist manchmal eine leere Seite zwischen 2 Kapiteln und da sind wir gerade und da steigt die Spannung und die Vorfreude.
Und die Fingernägel, die können in der Zwischenzeit nachwachsen.
Ja, genau.
Die Wahlen in den USA, beobachtet und eingeordnet von dem deutsch-amerikanischen Schriftsteller und katholischen Theologen Paul Henry Kempel. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Neben dem Lyrikband Nach den Narkosen hat Kempel im vergangenen Jahr ein Buch herausgegeben zum spannenden Thema Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst. Seine Werke seien derb, ekelhaft und zynisch. Solch und ähnliche Urteile musste sich der österreichisch-ungarische Schriftsteller Ödön von Horváth häufiger anhören. Und seine Antwort lapidar, seine Aufgabe sei es, die Welt zu schildern, wie sie leider sei. Und das hat er getan, so zum Beispiel in den Geschichten aus dem Wienerwald. Der Hintergrund dieses Schlüsselwerks des modernen Dramas, die Weltwirtschaftskrise, die Uraufführung Berlin 1931 und im Mittelpunkt Marianne, die arme, von Männern missbrauchte Tochter eines Scherzartikelhändlers. Am Tag der Hochzeit trennt sie sich von Oskar, ihrem Verlobten, und bekommt ein Kind von Alfred. Es folgt der Abstieg Menschen am Rand. Heike M. Götze hat am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg jetzt diese gar nicht gemütliche Geschichte erzählt. Die Premiere wurde gestreamt. Michael Lages hat sie gesehen. Herr Lages, guten Abend.
Abend.
Bevor wir reden, Herr Lages, möchte ich einen Ausschnitt aus dem Anfang der Aufführung vorspielen. Minutenlang wird nicht gesprochen. Es gibt einen Sound, der lauter und lauter wird und dazu dann ein Kichern. Ich könnte mir vorstellen, Herr Lages, dass diese sehr spezielle Ouvertüre eine wichtige Idee dieser Inszenierung markiert. Was gab es denn zu diesen Klängen, was gab es zu diesem großen Crescendo zu sehen?
Naja, erstmal dauern diese Klänge fast eine Viertelstunde lang. Der Abend fängt so an, als würde den Abend über eigentlich gar kein Wort fallen müssen. Und wir schauen einer Bande, einer Gruppe von Lemuren zu, von denen wir eigentlich überhaupt nichts erkennen, außer dass sie sehr bunte Kostüme haben und alle Masken vor den Gesichtern und nicht unsere medizinischen Masken im Moment, sondern ganz Gesichtsmasken, hinter denen man wirklich gar nicht erkennt, wer darunter steckt. Wer die Schauspielerinnen und Schauspieler vom Deutschen Schauspielhaus ein bisschen kennt, der erkennt den einen oder die andere. Aber wer im Stück was ist, wird auf diese Weise stark verunklart. Und diese Viertelstunde Musik am Anfang, diese Viertelstunde Sound, wollen wir besser sagen, mit diesem gelegentlichen irren Gelächter dazwischen, trägt auch nicht wirklich dazu bei, dass wir dieses Stück wiedererkennen. Ich habe auch lange gebraucht, um mich, obwohl ich das Stück nur einigermaßen kenne, die Figuren sozusagen zuordnen zu können, wer denn nun eigentlich gerade wer ist. Und da nicht gesprochen wird und man tatsächlich nur diese wandelnden Masken sieht, bleibt es sehr, sehr lange sehr unklar, wohin die ganze Reise gehen soll.
Verstehen Sie den Sinn dieser Sache? Ich meine, dadurch geht ja eine gewisse Schärfe, ein gewisser analytischer Blick sprachlich ja auch verloren, oder?
Naja, es gibt einen Moment in Horvaths Schriften, den haben sich Dramaturgie und Regie offenkundig aus Leitgedanken ausgesucht. Da ist immer wieder von Masken die Rede. Es gibt tatsächlich in Horvaths Stücken immer mal wieder Masken, auch Totenmasken. Und es gibt auch einen Gedanken, der dazu führen könnte, dass man diese Sprache, diese typische Horvath-Sprache, die so unentwickelt zu sein scheint, aber ganz, ganz echt, auch wie eine Maskierung zu sehen, eine Maskierung von lebendigen Menschen. Und aus dieser Gemengelage aus Maskengedanken ist, glaube ich, diese Spielidee entstanden. Sie ist extrem anstrengend, weil auch über die Dauer des Stückes, also dauert nur anderthalb Stunden, nicht wirklich immer klar ist, wer gerade im Grunde im Spiel ist. Man muss sich die Figuren extrem merken. Und das ist am Bildschirm natürlich naturgemäß noch ein bisschen schwerer, als wenn ich jetzt im Theater sitzen würde und tatsächlich den Figuren, die jeweils tätig sind, folgen könnte. Die Kamera tut das, 4 Kameraleute sind im Einsatz und verfolgen die Figuren. Manchmal allerdings habe ich den Eindruck, dass sie noch nicht wirklich genau auf die Schnittfolge des Videoschnittmeisters achten und manchmal auch Dinge zeigen, die gar nicht dran sind. Es bleibt extrem schwierig, nicht nur der gegebenen Umstände heute Abend wegen, sondern auch dieser Idee wegen, sozusagen alles in eine Generalmaskierung zu zwingen und nur am Ende, wenn tatsächlich Marianne, das bedauernswerte, missbrauchte Geschöpf, durch alle Leiden hindurchgegangen ist, sehr viel weniger Leiden als im wirklichen Stück, das Stück ist stark gekürzt, erst in diesem Moment, als sie tatsächlich durch alles durch ist, darf sie tatsächlich ohne Maske zu sehen sein, als einziger Mensch an diesem Abend, also als einziger richtiger Mensch, als einziges Opfer-Menschentier sozusagen, das diesen Monstren, die da sonst tätig sind, zum Opfer gefallen ist. Das ist eine klare Aussage. Sie macht den Abend aber nicht leichter.
Sie haben die Livestream-Kamera schon erwähnt, Herr Lages. Die Kameraleute, ganz wichtige Akteure in dieser Aufführung. Und deswegen möchte ich sie einfach mal auch mal nennen. Marcel Didolf, Antje Haubenreiser, Peter Stein und Florian der Mastia. Wie wirkt denn sowas, was man normalerweise ja im Theater erlebt, wenn man die Bühne sieht, die Atmosphäre schnuppert? Wie erleben Sie so eine Aufführung vor dem Bildschirm?
Naja, ein bisschen sind wir diese Video Doppelungen von Geschehenem oder das Video zeigen von nicht Gesehenem, ja durchaus aus den Arbeiten von Frank Castorf und anderen Regisseuren der vergangenen Jahrzehnte durchaus gewöhnt. Das ist auch hier so und auch hier ist es so, dass tatsächlich 2 mindestens von den genannten Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auf der Bühne den handelnden Figuren folgen. Dazu gibt es Halbtotalen, Ganztotalen und Verfolgerschnitte mit der Kamera. Also das ist alles nicht so völlig ungewohnt. Und da die Bühne eine eigentlich sehr schöne Bühne ist, hat Heike M. Götze auch selber gemacht, der Wienerwald quasi aus Bäumen bestehend, die aber umgekehrt von der Decke herunterhängen mit der Krone und mit den Wurzeln im Himmel. Das ist eigentlich ein sehr schönes und sehr einleuchtendes, kluges Bild. um die Logik dieser Spielsituation von Horvath aufzubrechen. Mhm. Also das ist durchaus gut zu verfolgen und die Kamera ist viel weniger verstörend und verwirrend, als man das vielleicht denken könnte. Und außerdem, manchmal ist es tatsächlich so, wir sehen Figuren in der Nahsicht, was wir im Theater nie können. Wir sind immer weit entfernt und hier sehen wir tatsächlich direkt Figuren, aber sie haben eben keine Gesichter.
Ja.
Sie haben eben tatsächlich nur diese Masken und insofern ist der Vorzug, den wir haben könnten, leider dann doch keiner. Und eben nur zum Schluss, wenn wir die arme Marianne sehen.
Herr Lages, Ihr Fazit vielleicht in einem Satz? Also Sie haben es gesagt, das war ein ziemlich anstrengender Abend.
Das war kurz und anstrengend und das ist ein Abend, der auch in einer normalen Präsentation in seiner Eigenheit, in seiner sozusagen Nicht-Realistik, absichtsvollen Nicht-Realistik, das Publikum extrem verstören würde. Am Bildschirm ist es kaum weniger arg und sehr, sehr schwierig, tatsächlich den Horvath zu erkennen. Und das würde ich mir tendenziell eigentlich eher wünschen.
Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, inszeniert von Heike M. Götze. Michael Lages hat die gestreamte Premiere für Fazit gesehen. Herr Lages, Dankeschön.
Sehr gern geschehen.
Das Radio ist ein schnelles Medium und eigentlich hätten in diesen Tagen in Karlsruhe die ARD-Hörspieltage stattfinden sollen, doch wegen Corona wurden die Live-Veranstaltungen abgesagt. Online wurden die ausgewählten Hörspiele aber vorgestellt und der Deutsche Hörspielpreis wurde in verschiedenen Kategorien auch vergeben. Eine Bilanz von Marie-Dominique Wetzel.
Wenige Minuten vor deinem Tod, Georg, aus einem dreitägigen Koma erwachend, hast du mit klarer Stimme etwas Seltsames gesagt.
Danke für alles. Aber jetzt muss ich los. Einstein wartet. Er will mir das Universum zeigen.
Das Hörspiel Einsteins Zunge aus dem Nachlass meines Bruders nimmt uns mit auf eine Reise in die außergewöhnliche Gedankenwelt von Georg, einem erfolgreichen Geschäftsmann, der sich schon als Kind mit den großen Sinnfragen beschäftigte und in einen eigenen Gedankenkosmos abtauchte. Das Hörspiel begleitet den Bruder des Verstorbenen, wie er in dessen Nachlass Traumtagebücher, Kinderaufzeichnungen, Kassetten und wissenschaftliche Abhandlungen durchforstet, um zu verstehen, was seinen Bruder umtrieb und dabei auch seinen eigenen Erinnerungen und Lebensfragen immer näher kommt. Dieses Hörspiel habe durchaus autobiografische Anteile, erklärt Christoph Buggert. Zudem sei das Hörspiel genau die richtige Kunstform für solche philosophischen Gedankenspiele, betont der Autor.
In unserem Kopf passiert permanent etwas. Das ist ein ständiger Fluss von Gedanken, Erinnerungen, Bildern und so weiter. Und ich bin der Meinung, das Hörspiel hat die Fähigkeit oder die Chance, diesen Fluss da oben in unserem Kopf, dieses permanente Gemurmel zu ordnen, zu nutzen, dass wir tatsächlich zu neuen Erkenntnissen kommen, auch zu neuen Erkenntnissen über uns selber. Und das interessiert mich sehr.
Die Jury unter Vorsitz der beiden Filmemacherinnen Doris Dörrie und Mariam Sarré lobte an Christoph Buggerts Hörspiel, wie geschickt und fein die verschiedenen Erzählebenen verknüpft worden seien. Regie führte bei dieser Produktion des Saarländischen und des Mitteldeutschen Rundfunks Katharina Bieler vom Liquid Penguin Ensemble. Das nun mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnete Stück lade dazu ein, das Mysteriöse an unserer Existenz nicht aus den Augen zu verlieren, so die Jury. Die Vorsitzende Doris Dörrie.
Was mich und die anderen wirklich sehr beeindruckt hat, waren die verschiedenen Schichten, in denen das erzählt wird. Dieses immer tiefer graben und auch so verschiedene Quellen zu benutzen. Also dieses Kindertagebuch, das Traumtagebuch, die Psychotherapeutin, aber eben auch die Ich-Figur, dass das so kunstvoll miteinander verschränkt wird, dass es dann so sehr anrührend wird. Das hat uns alle sehr beeindruckt.
Insgesamt wünsche sie sich, dass mehr Hörspiele emotionaler und direkter erzählten, damit diese Kunstform kein exklusiver Raum sei, sondern sich für mehr Hörerinnen und Hörer öffne, meinte Doris Dörrie. Auf der Shortlist der Jury standen noch zwei weitere Stücke, beides Hörspieldebüts von Autorinnen. Einsam stirbt öfter ein Requiem von Gesche Piening, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, die nachzeichnet, warum Menschen inmitten einer Großstadt einsam sterben. Und Hyperbolische Körper von Andrea Geißler, produziert vom Hessischen Rundfunk, das zwei Mathematikerinnen in einen fiktiven Dialog bringt. Dieses Stück wurde vom Publikum in einer Online-Abstimmung zum besten Hörspiel des Jahres gewählt. Den Preis für die beste schauspielerische Leistung vergab die Jury in diesem Jahr an Carina Wiese für ihre Rolle der Steffi in Holger Böhmes sarkastischer Radiokomödie »Die Entgiftung des Mannes«, eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Steffi muss erkennen, dass ihr Mann Jochen zu Pegida abgewandert ist. Ihre Freundin Isa schlägt vor, sich von ihm zu trennen. Aber davon will Steffi nichts wissen.
Bei einem Mann bleiben, den man lieb kann, jeder. Aber am Ball bleiben, wenn die Kerle so werden, wie sie eben werden.
Oh, bitte nicht.
Na, wenn das falsch wäre, da wäre ja alles falsch. Da wären ja 3/4 der Frauen weg. Da würde ja das ganze Land zusammenbrechen. Nee, nachts Geschnarche, früh Pullerflecken auf der Brille, das ist Patriotismus.
Faulheit und Verzweiflung als Patriotismus verkaufen. Du denkst selber schon wie Pegida.
Wenn ich jetzt aufgeben tue, Isa, nach all den Jahren, dann mache ich mir vielleicht ewig Vorwürfe, dass ich es nicht schon früher gemacht habe.
Die Schauspielerin Carina Wiese schaffe es, alle Facetten ihrer Figur auszuloten und sie glaubwürdig zu machen, betont Jurorin Doris Dörrie.
Carina Wiese hat es geschafft, diese Figur so plastisch darzustellen mit all ihren Widersprüchen, aber auch dieses Lustige und Komische reinzubringen und schafft es in diesen 60 Minuten wirklich eine Figur so darzustellen, dass man das Gefühl hat, sie vor Augen zu haben.
Der Deutsche Kinderhörspielpreis ging in diesem Jahr an Holly Jane Rawlins für ihr Stück Stella Menzel und der Goldene Faden, eine Produktion von RBB und NDR, das kindgerecht und eindringlich von Flucht, Verlust und Neuanfang erzählt.
Die ARD-Hörspieltage online, eine Bilanz war das von Marie-Dominique Wetzel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Caroline Kuban.
Über 1000 Wortneuschöpfungen haben Sprachforscherinnen und Sprachforscher im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gesammelt. Und es kämen immer noch neue Wörter hinzu, sagte Annette Kloser-Kückelhaus vom Mannheimer Leibniz-Institut für deutsche Sprache der Zeitung Die Welt. Neben Kreationen wie Corona-Abitur oder Abstandsgebot werde das Wort Corona selbst in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt, wenn man zum Beispiel sage, dass vor Corona alles anders war. Die Wissenschaftlerin warb für eine verständliche Sprache von Politik und Behörden. So verstünde kaum jemand, was etwa eingeschränkter Regelbetrieb in Schulen bedeuten solle. Herabsetzungen wie Covidiot oder Virologe kämen nur vereinzelt vor. Zwar wurde das Hamburger Kurzfilmfestival auch in seiner Ersatzversion wegen des Teil-Lockdowns abgesagt. Die Preise für die besten Filme sind nun dennoch vergeben worden. Gewinner ist der belgisch-russische Film Sundog über die Arbeiten eines Schlossers im arktischen Murmansk. Als Kandidat für die European Film Awards wurde der französische Film Genius Loki ausgewählt. Den mit bis zu 6.000 Euro dotierten Arte-Kurzfilmpreis erhielt die brasilianische Produktion Swinguera. Das 36. Kurzfilmfestival Hamburg war ursprünglich für Anfang Juni geplant und musste Corona-bedingt abgesagt werden. Stattdessen sollten alle Filme vom 5. bis zum 8. November im Kino laufen. Der Teil-Lockdown verhinderte auch das. Die im Iran inhaftierte Menschenrechtlerin Nasrin Sotoudeh hat offenbar ihr Gefängnis in Teheran verlassen. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur ISNA. Eine Begründung wurde zunächst nicht genannt. Sotoudeh hatte vergangenen Monat nach fast 50 Tagen ihren Hungerstreik beendet. Sie protestierte gegen die Haftbedingungen während der Corona-Pandemie. Sotoudeh gilt als eine der renommiertesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran. Karin Sens.
Die 57-Jährige war nach Angaben ihres Mannes erst vor kurzem vom berüchtigten Erwin-Gefängnis in Teheran in ein Frauengefängnis außerhalb der Stadt verlegt worden. Er hatte gestern auf Facebook geschrieben, dass er sie das erste Mal nach 11 Tagen wieder besucht hat. Es sei ihr nicht gut gegangen. Er versuche, sie deshalb frei zu bekommen. Den Hafturlaub ab heute hat er bis jetzt nicht bestätigt. Ein Gericht hatte Nasrin Sotoudeh vor 2 Jahren wegen staatlicher Propaganda zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt. Die Menschenrechtlerin hatte in diesem Jahr den alternativen Nobelpreis bekommen.
Ein Halleluja für zwei Architekten, das war die Überschrift über einen langen Artikel, den der Architekturkritiker Manfred Sack 1974 in der Zeit veröffentlicht hat. Die beiden Architekten waren Meinhard von Gerkan und Volkwin Mark, die er meinte. Und die beiden hatten als Anfänger einen absoluten Coup gelandet. Sie haben den Flughafen Berlin-Tegel gebaut. Ein Gesamtkunstwerk, ein Stück gebauter Zeitgeist, funktional und wenn man so will auch formvollendet. Heute gab es die letzten Linienflüge. Morgen wird definitiv die letzte Maschine abheben. Air France von Berlin nach Paris. Ein symbolträchtiger Flug, der auf die Anfänge dieses Flughafens auch verweist. Tegel war in der französischen Besatzungszone der Flughafen der Air France. Die Fluglinie hat West-Berlin im Linienflugverkehr mit Paris verbunden. Über die Geschichte dieses architektonisch einzigartigen Flughafens ist jetzt ein wunderbares Buch erschienen mit großartigen Fotos. Ein Buch, das der Journalist Jürgen Tietz herausgegeben hat. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Tietz, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Flughafen Tegel atmet Geist und Design der 70er Jahre, steht in Ihrem Buch. Fangen wir doch mal mit dem Design an. Warum ist das Dreieck, diese so einfache geometrische Figur, warum ist das Dreieck so typisch für diese Architektur?
Weil sie so einfach ist und weil sie so stabil ist und weil man aus dem Dreieck auch wunderbar das Sechseck komponieren kann, das die Grundlage dann des Flughafens geworden ist. Und eine sehr stabile Form eben, die in der Logik von Meinhard von Gerkern, Volkwin Mark und Klaus Nickels, den man als Dritten noch mit dazu nehmen muss, der Studienkollege gewesen ist der beiden in Braunschweig, die zusammen diesen Flughafen entworfen haben.
Das Sechseck, ganz entscheidend, weil es sozusagen einen inneren und einen äußeren Raum gibt.
Ganz genau.
Ein Ring gewissermaßen.
Genau, ein eckiger Ring. Es ist in diesem Fall nicht die Quadratur des Kreises, sondern ein sechseckiges Schließen des Kreises, damit die Maschinen von außen heranfahren konnten, über Fluggastbrücken, die Passagiere dann in das Gebäude kommen konnten, um durch den inneren Ring weiterzufahren, zumeist mit dem Taxi in der Anfangszeit oder mit dem Bus. Der U-Bahn-Anschluss hat ja leider nicht geklappt, obwohl er gedacht gewesen ist. Kurze Wege.
32 Meter Fußweg steht auch irgendwo in dem Buch. Also vom inneren Ring, dort wo man ankommt, bis zum Flugzeug. Das ist was ganz anderes heutzutage natürlich in der Flughafenarchitektur.
Das ist tatsächlich auch die Grundidee eines ganz anderen Konzepts von Flughafen gewesen, geboren in den 60er Jahren. Meinhard von Gerkern hat das in seiner Diplomarbeit an der Technischen Universität in Braunschweig durchdekliniert gehabt. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Das Übliche, das wir in Berlin ja auch noch davor kannten, das war der Flughafen Tempelhof. Da muss man durch einen Flaschenhals durch und dann kommt man nach der Abfertigung weiter zu den Flugzeugen. Das war ganz anders gedacht in Tegel. Dort ging es um schnelle Wege, kurze Wege, ein möglichst bequemes Fahren auch der Fluggäste, die wirklich vorfahren konnten. Man kann ein bisschen den Flughafen Tegel als eine Flugvariante der autogerechten Stadt definieren.
Lassen Sie uns noch mal über das Dreieck sprechen. Sie hatten das Sechseck, das prägende Sechseck erwähnt, aber das Dreieck gibt es überall eigentlich auf dem Flughafen, auch im kleinsten Detail.
Es ist letztlich bis in den Aschenbecher, der heute nicht mehr steht, durchdekliniert worden, bis in die Pflanzschale. Nur die Telefonhauben, die sind tatsächlich rund ausgeführt worden.
Zufall war in Tegel Fehlanzeige.
Absolut, es ist tatsächlich ein Gesamtkunstwerk, ein Glücksfall natürlich auch für die Nachkriegsarchitekturgeschichte, dass es gelungen ist, dass ein junges Architekturbüro diese Kraft auch besessen hat, sich in ihrem Erstlingswerk, wo man natürlich auch mal skeptisch von Seiten des Auftraggebers guckt, können die jungen Leute das durchsetzen und dann alles in einem Guss zu gestalten.
Ein riesiges Bauvolumen, das auch extrem farbig war. Wir müssen natürlich, auch wenn wir über Tegel sprechen, nicht nur über die Dreiecke sprechen, sondern auch über die knalligen Farben, die Farben der 70er.
Definitiv. Das ist ein sehr spannender Antagonismus, der sich dort bildet. Sie haben die grobe Grundstruktur des Beton, des brutalistischen Bauwerkes, ganz im Duktus der Zeit, der in dem klaren Grau des Betons daherkommt natürlich. Und das wurde akzentuiert mit sehr kräftigen Farben, dem kräftigen Rot, dem Gelb und dem Grün des Leitsystems. Und am westlichen Rand, also diese Betriebsgebäude, die an der Seite sind, wenn man im Flugzeug früher vorbeigerollt ist, hat man sie gesehen, die in so einem Orangebraun gehalten sind. Auch das ja eine ganz typische Farbe der Zeit.
Und dann hat man auch sogar einen Künstler, einen Op-Art-Künstler beauftragt, ja, die Navigationssysteme, die optischen Navigationssysteme zu gestalten.
Richtig.
Und zwar Werner Nöfer.
Ja, der das in wunderbarer Art und Weise gemacht hat. Das korrespondiert in großartiger Form mit den großen Schriftzügen, wenn man in die Tiefgarage reinfährt, die direkt unter dem Flugsteig lag. Also die Verbindung, die Logik, die Gestaltung spiegelt sich in allen Elementen wieder bis in die Kunst hinein.
die Frage, wie geht es weiter mit diesem Flughafen? Der bleibt da, aber nicht mehr in dieser Funktion. Und es gibt eine Nachnutzung und da soll so etwas wie ein Industrie- und Forschungspark entstehen. Wie kann man sich das vorstellen?
Na, das wird sicherlich noch weiter auszuarbeiten sein. Es ist ja schon viel gemacht worden in den letzten Jahren. Man hatte ja durch die leichte Verzögerung ein bisschen mehr Vorlauf in der Planung als gedacht. Ich denke, die entscheidende und wirklich wichtige gute Nachricht ist, dadurch, dass Tegel im letzten Jahr unter Denkmalschutz gestellt wurde, bleibt es grundsätzlich erstmal erhalten als Flughafengebäude. Das Tor ist geöffnet, um behutsam mit dem denkmalgerecht mit dem Flughafen umzugehen. Er wird in Teilen als Start-up-Gebäude genutzt werden, in Teilen als Hochschulsitz und hinten im Flugfeldbereich, dort wo jetzt die große freie Fläche ist, wird Wohnungsbau entstehen. All das wird noch Formen annehmen, wird noch weiter geplant werden. Das kann jetzt eigentlich erst starten, wo morgen die letzte Maschine abheben wird.
Abheben wird von Berlin nach Paris. Eine Air France-Maschine, symbolträchtig natürlich auch diese Klammer. Am Anfang ein Flugzeug aus Paris kommt, in Tegel gelandet, das letzte Flugzeug von Tegel nach Paris. TXL, Berlin-Tegel Airport, herausgegeben dieses Buch von Jürgen Tietz, 248 Seiten mit vielen großartigen Fotos, auch und einem Interview mit den Architekten. Bei Park Books ist dieses Buch erschienen, es kostet 38 Euro. Herr Tietz, Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Vor einer Woche haben die Georgier ein neues Parlament gewählt. Das südkaukasische Land gilt eigentlich als Insel der Demokratie in der Region. Vor 2 Jahren war es Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und bis die Corona-Pandemie kam, begannen auch immer mehr Deutsche Georgien als Reiseland zu entdecken. Doch die Wahl am vergangenen Samstag droht nun einen Schatten auf den Fortschritt in dem Land zu werfen. Einheimische Wahlbeobachter haben viele Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Politiker der Opposition wollen ihre Mandate nun gar nicht mehr annehmen. Morgen soll eine Protestdemonstration stattfinden. Das lässt natürlich auch die Kulturszene nicht kalt. Aus Tiflis, Gesine Dornblüt.
David Tudaschwilis Stimme hat in Georgien Gewicht. Der Autor führte schon Ende der 80er Jahre Studentenproteste an und hat sich seitdem immer wieder politisch für Freiheit und Umweltschutz engagiert. Sein Theaterstück Jeans Generation erschien auch in Deutschland unter dem Titel Westflug. Es schildert einen missglückten Fluchtversuch junger Leute mit einem gekidnappten Flugzeug aus dem damals noch sowjetischen Georgien. Kein Wunder also, dass sich Tudaschwili auch zu den umstrittenen Parlamentswahlen am vergangenen Wochenende äußerte. Am Telefon auf dem Weg hinaus aufs Land präzisiert er seine Kritik.
Ich wurde in der Sowjetunion geboren. Ich mochte das sowjetische Regime vor allem deshalb nicht, weil es nur eine politische Partei gab, die alles bestimmte. Seit Georgien unabhängig ist, haben wir eine ähnliche Situation. Es ist das größte Problem des Landes, dass jeweils immer nur eine Partei allein das Land regiert. Ich hatte die Hoffnung, den Traum, den Wunsch, so wie viele, vor allem junge Leute, dass sich das diesmal ändern würde. Leider ist das nicht passiert.
Georgien ist seit fast 30 Jahren unabhängig. Anders als in vielen anderen postsowjetischen Ländern hat es in Georgien immerhin schon mal einen Regierungswechsel durch demokratische Wahlen gegeben. Das war 2012. Allerdings spielte damals viel Geld eine Rolle. Der Multimilliardär Bizina Ivanishvili schaffte es, mit seiner frisch gegründeten Partei Georgischer Traum die nationale Bewegung des damals zunehmend autokratisch agierenden Michail Saakaschwili abzulösen. Seitdem regiert der Georgische Traum mit überwältigender Mehrheit. Immerhin ließ er in diesem Jahr eine Wahlrechtsreform zu, die kleine Parteien begünstigte. So schafften diesmal 8 kleine Parteien den Einzug ins Parlament. Ein Novum und doch zu wenig, um die absolute Mehrheit des Georgischen Traums zu brechen. Tudaschwili ist überzeugt, dass die Regierungspartei die Hände im Spiel hatte und dass ein ehrliches Wählervotum anders ausgefallen wäre.
Wir sind immer noch ein sehr postsowjetisches Land. Die Regierung versteht nicht, was es heißt, einen modernen europäischen demokratischen Staat zu bauen. Es wäre viel besser für sie, Verantwortung zu teilen, mit anderen Parteien gemeinsam zu regieren.
So wie Tudaschwili dächten viele, sagt David Buchrikidze. Er ist Kulturjournalist bei dem georgischen Online-Portal Publika.
Sehr viele Theater- und Filmleute, Schriftsteller und Dichter, viele meiner Freunde aus diesen Kreisen haben für kleine Parteien gestimmt. Sie sind gegen die Regierung und gleichzeitig gegen den größten politischen Opponenten, gegen Saakaschwili. Und sie akzeptieren die vorläufigen offiziellen Ergebnisse nicht.
Dabei, sagt Tudaschwili, habe die Kulturszene durchaus vom georgischen Traum profitiert. Der reiche Parteiführer Iwanischwili habe nicht nur diverse Aufführungshäuser gebaut, unter seiner Partei habe sich die Kulturszene auch freier entwickeln können.
Wir haben viel mehr soziale und politische Theaterstücke und vor allem sind sehr viele unabhängige, nichtstaatliche Theater entstanden. Sie haben sich Räume angeeignet, kaputte Fabriken. Das war ein bisschen wie in Berlin in den 90er Jahren.
David Gabunia sieht das anders. Er inszeniert am renommierten Royal District Theatre und war mit seinen Stücken schon bei diversen internationalen Theaterfestivals. Zurzeit ist das Theater Corona-bedingt geschlossen. Allerdings hat es gerade Mittel vom Goethe-Institut bekommen und plant damit digitale Produktionen. Gabunia hat die Hoffnung aufgegeben, dass sich die politischen Parteien in Georgien besonders um die Kultur kümmern würden.
Es gibt etwas Lustiges bei Wahlen in Georgien und in der georgischen Politik insgesamt. Niemand kümmert sich um Wahlversprechen und Programme. Es geht meist nur um Personen. Und jeder weiß, dass jedes Wahlversprechen eine Lüge ist. Wir haben in Georgien diese Tischkultur mit viel Wein und langen Trinksprüchen. Die Versprechen in den Wahlprogrammen klingen wie Trinksprüche. Da steckt nicht viel dahinter. Einige Parteien erwähnen Kultur gar nicht erst und die, die Kultur erwähnen, sagen nichts Konkretes. Die großen Parteien sehen Kultur eher als Juwel, als Deko. Sie haben aber keine Vision, welche Rolle Kultur spielen soll und warum wir Kultur überhaupt brauchen.
Die Oppositionsparteien haben für den morgigen Sonntag zu einer Protestdemonstration aufgerufen. Sie fordern eine Wiederholung der Wahl. Der Schriftsteller David Turaschwili hat fest vor, dorthin zu gehen.
Seit meiner Kindheit gehe ich zu jeder Demonstration gegen Gewalt. Demokratie ist eine Haltung. Du musst jeden Tag für Freiheit und Rechte kämpfen.
Der Theaterdramaturg David Gabunia dagegen wird wohl zu Hause bleiben. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, jenseits der Straße.
Die angespannte Lage in Georgien nach den Parlamentswahlen. Aus Tiflis war das Gesine Dornblüt. Er war ein mutiger Mann, der argentinische Regisseur Fernando Solanas. In einem Interview hat er gesagt, er versuche in seinen Filmen immer zwei Welten darzustellen. Die Welt der Macht, die entscheidet, und die Welt der Menschen, die unter diesen Entscheidungen leiden. Für sein Lebenswerk wurde Solanas bei der Berlinale 2004 mit einem goldenen Ehrenbären ausgezeichnet. Jetzt ist der Argentinier, der im Februar 85 Jahre alt geworden wäre, in Paris gestorben. Peter B. Schumann erinnert an Fernando Solanas.
Politik hat sein Leben geprägt und sein filmisches Werk bestimmt. Die diktatorischen Verhältnisse im Argentinien der 1960er Jahre haben ihn angetrieben, sie in seinem großen Dokumentarfilm-Essay »La Hora de los Hornos«, die Stunde der Feuer, zu analysieren und zum Widerstand aufzurufen. Er revolutionierte damit 1968 das politische Kino nicht nur in Lateinamerika und traf den rebellischen Geist der Studentenbewegung in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern. In den 70er Jahren des peronistischen Chaos und der Militärdiktatur wurde er mit dem Tod bedroht und floh nach Paris ins Exil. Das Ergebnis dieser schwierigen und mitunter traumatischen Zeit hat er nach seiner Rückkehr in einem der schönsten argentinischen Spielfilme verarbeitet, Tangos, das Exil Gardels. Dazu fusionierte Fernando Solanas Elemente des Tangos, der Poesie und der Politik, des Realismus und des Surrealismus, der Komödie und der Tragödie zu einer kongenialen Einheit, die er selbst Tangödie nannte. Das war für mich ein Akt kreativer Befreiung, sagte er mir einmal. Im Grunde drücke ich darin die Freude über meine Heimkehr aus und nehme mir die Freiheit, mich auch über die Erbärmlichkeiten des Exils lustig zu machen. Aber es ist ein eher bitterer Film. Nach Diktatur und Exil fand er in den 90er Jahren im Neoliberalismus und dessen gesellschaftlichen Verwerfungen ein neues, sein wichtigstes politisches Thema. Präsident Menem hatte dieses System in Argentinien implantiert und Fernando Solanas begann sofort, ihn aus seiner sozialrevolutionären Position heraus in den Medien zu attackieren. Als er am 21. Mai 1991 das Filmstudio verließ, schossen ihm zwei maskierte Typen in die Beine und drohten ihm Schlimmeres an, wenn er nicht seine Klappe hielte. Freunde und Sympathisanten drängten den Schwerverletzten, in die Politik zu gehen. Zusammen mit Gleichgesinnten gründete er eine Mitte-Links-Partei, verließ sie wieder, baute eine weitere linke Partei mit einem ökologischen Programm auf, wurde ein in mehreren Fachausschüssen aktiver Parlamentsabgeordneter, schließlich Senator und Anfang des Jahres von der neuen Regierung der linken Mitte zum Botschafter bei der UNESCO in Paris ernannt. Er engagierte sich für Frauenrechte und ganz entschieden für die Novellierung des Abtreibungsrechts. Und als der Schuldenberg des Landes durch einen immensen Kredit des Internationalen Währungsfonds an die rechtskonservative Regierung Macri ein besorgniserregendes Ausmaß annahm, erklärte er auf einer Pressekonferenz: Jede Erhöhung unserer Auslandsschulden bedeutet eine Verringerung des Wohlstands in Argentinien. Er bedeutet weniger Geld für das Gesundheitswesen, für das Bildungssystem und sehr viel weniger Geld für den Wohnungsbau und die Sicherheit. Denn dafür ist dieser Kredit nicht bestimmt. Er ist nur die letzte Hoffnung des Neoliberalismus, bevor er das Land zugrunde richtet. Dem Film blieb Fernando Solanas in den drei Jahrzehnten seiner politischen Tätigkeit stets treu. Als 1991 das Attentat auf ihn verübt wurde, war er gerade dabei, den Spielfilm El Viaje, seine lange Reise durch Lateinamerika, fertigzustellen. Der Argentinien-Teil ist eine satirische Abrechnung mit dem Menemismus, die kein anderer argentinischer Regisseur je gewagt hat. Und in La Nube lastet der Neoliberalismus als eine dunkle Wolke über der Hauptstadt, aus der es unaufhörlich regnet und das kulturelle Leben zu ersticken droht, denn alles ist käuflich geworden. Danach hat sich Fernando Solanas nur noch in Dokumentarfilmen politisch ausgedrückt und hat 2004 mit Memorias del Saqueo, Chronik einer Plünderung, dort wieder angesetzt, wo er rund 35 Jahre zuvor mit Die Stunde der Feuer begonnen hatte. Eine Bestandsaufnahme der katastrophalen Auswirkungen des Menemschen Neoliberalismus auf alle Bereiche von Staat und Gesellschaft. Im selben Jahr erhielt er den goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Gesamtwerk. Was als einteiliger Film geplant wurde, wurde zu einer dokumentarischen Serie über Argentinien, der einzigen filmischen Langzeitbeobachtung. Mit Fernando Solanas verliert Lateinamerika einen überragenden Filmregisseur und Argentinien einen Intellektuellen, der Kunst und Politik auf unverwechselbare Weise verband.
Peter B. Schumann erinnerte an den argentinischen Filmemacher Fernando Solanas, der im Alter von 84 Jahren in Paris gestorben ist. Und nun der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Wie auch immer es letztlich ausgeht, mit oder ohne Nachhilfe der Gerichte, das Land bleibt in der Mitte gespalten, sagte mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA die Historikerin Jill Lepore im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Noch vor den Wahlen schrieb Hans Zippert mit seinem beißenden Humor in der Welt: Klar ist nur, nach der Wahl werden die Vereinigten Staaten implodieren und in einem blutigen Bürgerkrieg versinken. Wir sollten jetzt schon Care-Pakete mit Kaugummi und Schokolade packen und nach drüben schicken. Oder vielleicht an Donald Trump einen Ratgeber mit dem Titel »Verlieren lernen«. Dass sich der noch Präsident gleich am ersten Wahlabend als Sieger erklärte und die Auszählung der Stimmen stoppen lassen wollte, überraschte nicht, aber schockierte trotzdem. Warum kann der Mann nicht einfach abwarten und auf redliche Weise gewinnen oder eben verlieren, fragte Ronald Nelles in seinem Artikel »Der Antidemokrat« auf spiegel.de. In der digitalen Ausgabe des Magazins gibt es nun ausnahmsweise zwei Cover. Auf dem einen hat sich Donald Trump mit einem Gewehr in der Hand im Weißen Haus verschanzt. Auf dem anderen setzt Joe Biden, der nun gewählte kommende Präsident, der Freiheitsstatue den Kopf wieder auf, den ihr Trump in einem anderen Spiegelcover abgeschlagen hat. Wieso ist fast die Hälfte der US-amerikanischen Wähler auf die Idee gekommen, Trump solle sie regieren? Fragte Jürgen Kaube in der FAZ. Das liege an seiner Resonanzrhetorik, erklärte der Romanist Hans-Ulrich Gumprecht in der Welt. Trump punkte bei seinen Anhängern ja nicht mit konkreten Inhalten, sondern mit einem eindrucksvoll entwickelten Effekt von Unmittelbarkeit und Resonanz, mit der Suggestion, jene Bürger zu erreichen, sie ernst zu nehmen, ihnen nahe zu sein, welche sich aus verschiedenen Gründen als unterprivilegiert ansehen. Egal wie die Wahl ausgeht, wir sind eine Sekte geworden, die den Tod anbetet, schrieb der US-amerikanische Schriftsteller Gary Steingart für die Donnerstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Ein Staat voller Rentner, Florida, hat einen Mann gewählt, der entschlossen ist, sie umzubringen. Als würde er auf Steingart reagieren, machte sich Peter Richter im nebenstehenden Artikel lustig über eher linke und damit einhergehend oft auch sensible Amerikaner, die sich darüber aufregen, dass Trump in Florida noch klarer gewonnen hat als 4 Jahre zuvor. Das verdammte Florida, wo Latino, Schwarze und Rentner nur selten das tun, was man in zum Beispiel Brooklyn von ihnen erwartet. Es möge im Meer versinken, keiner würde es vermissen, schrieb Richter in der SZ, fragte, ist Florida das Ostdeutschland der USA? Und antwortete, der entscheidende Unterschied, schöneres Wetter und viel mehr Geld. Trotzdem danke für die Überleitung von den USA nach Deutschland, wo man übrigens auch ohne Religion glauben kann, nämlich ans Theater. Für die Nichtgläubigen, die es nicht in die Kirche drängt, sind wir ein Ort, an dem man sein Seelenheil pflegen kann. Mit diesen Worten zitiert Jan Küveler in der Welt am Sonntag Oliver Rehse, den Intendanten des Berliner Ensembles. Rehse ist über den erneuten Lockdown für die Theater verärgert und auch darüber, dass Theater für die politischen Entscheider Freizeiteinrichtungen sind, genauso wie Bordelle und Spaßbäder. Marc Simons von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wäre es lieber, wenn die Künste gerade nicht danach strebten, als systemrelevant bezeichnet zu werden. Es ist noch nicht lange her, da hätten es sich Künstler verbeten, als systemrelevant vereinnahmt zu werden. Sie hätten sich eher als Unterwanderer, denn als Stützen der Gesellschaft verstehen wollen. Wir unterhalten. Aber wie das Verb beinhaltet, wir halten von unten, schrieb dagegen Herbert Grönemeyer in der Zeit. Kultur stützt die Menschen in ihrer Verzweiflung, Trauer, in ihrer Lust, Freude, ihrem Lachen, ihrem Mut und ihrer Zuversicht. Der Sänger regte deshalb an, die Reichen sollten die unter der Pandemie wirtschaftlich besonders leidenden Künstler finanziell unterstützen. Deutschland hat ca. 1,8 Millionen Millionäre und eine Gesellschaft ist eine Familie. Und seine Familie lasse man doch nicht im Stich. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, heißt es im Neuen Spiegel. 6 Autoren haben darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn Politiker die Kultur als so wichtig einschätzten, dass sie lieber Fleischfabriken schlössen als Museen und Theater. Aber in der jetzigen Situation seien wir, so der Titel des Artikels, kurz vor Blödland. Die Rede ist von Deutschland, nicht von den USA. Dort gibt es begründete Hoffnung, dass die Machtübergabe doch friedlicher abläuft als zuerst befürchtet. Obwohl der Satiriker Hans Zippert in der Welt nicht nur einen Bürgerkrieg, sondern auch noch eine Flüchtlingswelle aus den USA in Richtung Europa prophezeite. Wir müssen Auffanglager für Millionen Amerikaner bauen und Willkommenskulturarbeit leisten. Aber vor allem müssen wir den Flüchtlingen die Grundlagen der Demokratie vermitteln.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Tobias Wenzel. Zum Finale hören wir die Berliner Musikerin Kat mit dem Titel Surface. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.